Schön, euch zu sehen. Ich möchte gerne beginnen mit einem Bekenntnis. Mit einem Bekenntnis, ich bin schuldig im Sinne der Anklage. Ich liebe Hollywood-Blockbuster. Wem geht's auch so? Okay, sehr gut, freue mich, euch kennenzulernen. Ich liebe besonders das Marvel-Universum. Bin ich schon mal der Einzige? Ah, doch, sehr gut. Danke, ja, genau. Also diese unglaublichen Filme, es werden am Ende irgendwie 24 Stück sein und die werden fast 1,8 Milliarden Dollar an Produktion gekostet haben. Es ist unfassbar. Aber ich muss sagen, ich liebe diese Filme. Also diese ganzen Filme, wo es um Superhelden geht, für alle, die jetzt überhaupt keinen Plan haben, von was ich überhaupt rede. Iron Man, Spider-Man, Hulk, Ant-Man, Doctor Strange, Black Widow und so weiter. Das sind alles ganz, ganz tolle Typen. Warum ich diese Filme mag, und auch meine Frau, by the way. Erstens, jeder von denen hat eine Superkraft und kann im nächsten Moment irgendwie die Welt retten, aber kann das nicht alleine, sondern braucht immer jemand anderen. Das finde ich irgendwie ziemlich cool. Und das Zweite ist, weil die Filme total vorhersehbar sind. Kennst du einen, kennst du alle. Das ist wirklich ziemlich cool und trotzdem machen die da 24 Filme draußen. Man geht immer wieder ins Kino oder gönnt sich irgendwie Popcorn zu Hause. Alle Filme enden positiv. Das ist schön. Ich bin ein Mensch, der positiv endende Filme mag. Ich mag aber trotzdem Thriller und Action-Thriller ganz besonders. Aber ein guter Film entscheidet sich bei mir immer durch den Abspann, wenn ich merke, dass ich so die letzten 2 Stunden eins war mit meinem Sofa und alles angespannt war und die Musik ertönt und ich so, oh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich mag das. Und ich atme dann so befreit durch. So Filme oder Serien wie Breaking Bad oder so Sachen, wo es irgendwie immer schlechter wird, das ist nichts für mich, da werde ich auf Dauer depressiv. Unsere Geschichte aus der Bibel vom heutigen Abend ist für mich so ein Action-Thriller. In diesen 49 Versen aus dem Danielbuch, Kapitel 2, folgen, so wie ich es gesehen habe, 8 rasante Szenen aufeinander, die einem kaum Luft zum Durchatmen lassen. Ich versuche euch das mal so ein bisschen zu erklären. Wäre ich nicht Theologe geworden, ich glaube, ich hätte Film studiert. Also, die erste Szene, Eröffnung, die Thematik wird erklärt. Da ist Nebukadnezar, ein König, der große König aus Babylon, und er hat einen Traum. Und er versteht ihn nicht. Und er ruft seine Zeichendeuter und sie sollen ihm 2 Sachen sagen. Erstens, ihr sagt mir, was ich geträumt habe, weil das verrate ich euch ja nicht. Zweitens, sollt ihr mir auch noch sagen, was es bedeutet. Die Zeichendeuter kapitulieren und sagen, das ist unmöglich, das kann kein Mensch. 2. Szene, Zuspitzung, die Dramaturgie erhöht sich. Nebukadnezar befiehlt, alle seine Zeichendeuter sollen getötet werden. Und hier kommt unser Held auf die Bühne, aber sofort in Lebensgefahr. Ungerechtfertigterweise Daniel, der als Zeichendeuter am Hof des Königs bekannt war. Die 3. Szene, Abwendung der Katastrophe. Daniel erringt Zeit. Daniel bittet den König um 24 Stunden Aufschub. Er wird ihm am nächsten Tag den Traum sagen und auch die Deutung dieses Traums. Die 4. Szene, ein Vakuum im Film. Daniel setzt nämlich alles auf eine Karte und er erwartet in diesem Moment Gottes Reden. Die 5. Szene, ein neuer Spieler betritt das Spielfeld mit Namen Gott, Herr der Himmel. 6. Szene, Showdown. In der 5. Szene, genau. Gott schenkt diesem Daniel nun eine Vision. Und Daniel stimmt einen Lobgesang auf Gott an, überwältigt von diesem Geschenk, ohne überhaupt zu wissen, ob das, was er gerade bekommen hat, überhaupt richtig ist. Vielleicht ist es auch Quatsch. Vielleicht hat er sich auch verhört. Vielleicht war der Traum irgendwie, weil er zu viel Angst hatte und hat einen Albtraum oder was auch immer. Die 6. Szene, der Showdown. Hat Daniel jetzt wirklich zu hoch gepokert oder behält er recht? Daniel erzählt dem König jetzt ohne Umschweife und voller Gottvertrauen seinen Traum, denn er hat ja den Traum des Königs wiederum gesehen und auch die Deutung. Und er kommt überhaupt nicht zu diesem Punkt, dass er sagt, stimmt das überhaupt, was du geträumt hast, was ich dir gerade erzählt habe? Nö, er sagt ihm sofort ohne Umschweife die Deutung. Die 7. Szene, der König geht auf die Knie. Der Gegenspieler ist bezwungen, könnte man sagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Er geht wirklich in die Knie. Der König erkennt, Hier ist ein mächtiger Gott am Werk, viel mächtiger als alle Gewalten dieser Welt. Er verbeugt sich vor diesem wahren Weltenherrscher. Achte Szene, und das ist der Moment, wo ich merke, ich kann durchatmen, Happy End. Daniel wird von diesem König gefeiert und sein Leben ist schlagartig neu. Er wird Fürst über das ganze Land. Und der König ernennt Daniel zu diesem Fürsten und er vergisst bei diesem ganzen Ruhm nicht seine Freunde, die nämlich in seiner schwersten Lebensstunde mit ihm an seiner Seite waren und mit denen er gemeinsam um Gottes Antwort gefleht hat. Ein wahrer Held? Für mich gehört Daniel so ein bisschen ins Marvel-Universum, wenn er heute noch leben würde. Weil er wird hier auch zu einem Spielball eines Mächtigen. Entweder er liefert ab oder das war's mit ihm. Seine Chance ist gleich null, hier irgendwas zu gewinnen, wenn er sich nur auf sich selbst verlässt. Auf seine Heldenkraft, weil er nämlich im Kapitel vorher schon mal bewiesen hat, dass er nicht einfach ein stinknormaler Typ ist. Daniel gerät unter Druck, er ist herausgefordert abzuliefern und plötzlich eine Erklärung zu liefern. Es geht ihm wirklich hier um Leben und Tod. Und er pokert hoch. Es geht hier um nichts weniger als um die Glaubwürdigkeit seines Gottes, der Gott der Himmel. Das wirft mich auf mich selbst irgendwie zurück in diesem Moment. Was passiert eigentlich bei mir, wenn ich mich unter Druck gesetzt fühle? Wie reagiere ich, wenn ich herausgefordert bin, Stellung zu beziehen? Zu meinen Werten, zu meinem Glauben, bin ich darauf vorbereitet. Ich glaube, Menschen reagieren ganz unterschiedlich auf solche Druckstellen ihres Lebens. Mir fallen zumindest jetzt gerade mal 7 Reaktionen ein. Vielleicht fügst du noch die eine oder andere hinzu. Die erste Reaktion ist vielleicht sowas wie eine Schockstarre. Und manche Menschen können dann einfach gar nichts mehr. Sie kommen in eine Situation, wo sie herausgefordert sind, abzuliefern und sie können gar nichts mehr. Für sie wäre jede Reaktion jetzt ein Fehler. Vielleicht gehörst du dazu. Oder du sagst, boah, nee, ich igel mich ein, ich werde zu einer stachligen Kugel und ich sag allen Leuten, ey Leute, lasst mich in Ruhe, kommt mir ja nicht zu nahe. Die dritte Reaktion könnte sein, dass du einfach alles an dir abprallen lässt. Sitzt da wie so ein Buddha mit verschränkten Armen und du sitzt das Problem einfach aus und das wird sich schon alles von alleine regeln. Lass die mal nur reden. Die vierten sagen vielleicht, ey, ich muss hier weg. Ich muss hier weg, ich muss verschwinden. Bloß weg hier, irgendwie raus. Was ich nicht sehen kann, das macht mir auch keine Angst. So ein bisschen wie kleine Kinder. Ich habe eine Tochter und einen Sohn. Aber bei der Tochter, das ist witzig, wenn man Verstecken spielt, das geht ganz einfach. Die nimmt einfach die Hände vors Gesicht und denkt, sie wäre weg. So reagieren wir vielleicht manchmal auch auf Stresssituationen oder würden am liebsten reagieren. Ich will hier weg. Fünfte Reaktion. Manche treten vielleicht die Flucht nach vorne an. Nach dem Motto, ey, den Gegner treffen, bevor er mich trifft. Der sechste Mensch ist vielleicht ein redebegabter Mensch und er neigt dazu, so lange zu reden, bis das Gegenüber, bis der Feind irgendwie keine Ahnung mehr hat, wo man eigentlich begonnen hat und das Problem ist irgendwie verwässert und am Ende sagt man sich so, was war nun mal der Punkt? Der siebte sucht vielleicht noch andere kreative Lösungen, Umwege, die richtigen Worte, Wege, die man noch nicht begangen hat und sucht sich vielleicht sogar Hilfe bei dem einen oder anderen. Daniel zeigt hier einen weiteren Weg auf. Er bittet um etwas ganz Besonderes, an das ich persönlich in Druck- und Stresssituationen nicht zuerst denke. Er bittet um Zeit. Er bittet um 24 Stunden Zeit. Wir wünschen uns manchmal in Stresssituationen irgendwie Zeit, aber dann doch eher, damit man entweder sich keine Ahnung, Waffen besorgen kann oder indem man irgendwie wegrennen kann oder keine Ahnung, irgendwie hofft man noch krank zu werden, damit man einer Prüfung aus dem Weg geht oder keine Ahnung. Er flüchtet nicht, er resigniert nicht, er regt sich nicht auf, er bittet um Zeit. Denn das ist das Wertvollste, was er hat. Zeit. Zeit ist ja so eine Sache. Die ist ziemlich relativ. Also abhängig von dem, wie wir sie verbringen und besonders abhängig von dem, mit wem wir sie verbringen. Da können 2 Minuten sich anfühlen wie 2 Jahre. Ich bin eben Aufzug gefahren, das ist irgendwie immer 10 Sekunden fühlen sich an wie 100. Es kann aber auch sein, dass du denkst, boah, dieser Urlaub, warum ist der schon vorbei? Ich bin noch eben erst angekommen, es ist aber schon 2 Wochen auf der Uhr. Daniel weiß um die Kostbarkeit von Zeit und er verbringt diese ausgehandelten Stunden mit den wertvollsten Personen, die ihm einfallen. Mit seinen besten Freunden, 3 an der Zahl, und mit Gott. Ich persönlich neige dazu, möglichst schnell Lösungen irgendwie auf meine Probleme zu suchen und ich nehme mir wenig Zeit. Zeit zu verbringen, qualitativ hochwertige Zeit mit Menschen, die mir gut tun oder mit Gott. Außerdem bin ich auch noch jemand, der ungerne Hilfe in Anspruch nimmt. Ich lerne das mehr und mehr, aber jemanden anrufen und sagen, hey, ich bin in einem Problem, ich brauche deine Hilfe, ich komme da nicht raus, das fällt mir schwer, weil ich von meinem Typus her jemand bin. Erstens, wenn ich es mache, dann weiß ich, was am Ende rauskommt, aber ich bin dann auch selbst schuld, wenn es nicht klappt. Zweitens, ich will niemandem zur Last fallen mit meinem Problem. Und ich finde das beeindruckend. Ich finde beeindruckend, da wo der Druck in seinem Leben am größten ist, nimmt Daniel sich Zeit. Das, was er am wenigsten hat, wird ihm am wertvollsten. Zeit, Zeit mit Gott, Zeit mit Freunden im Gebet. Martin Luther hat einmal gesagt, ich habe heute viel zu tun, darum muss ich heute viel beten. Die meisten Menschen, die mir begegnen, reagieren eher so, ich habe heute viel zu tun, deswegen schlafe ich kürzer, stehe früher auf und gehe später ins Bett, um dann alles zu erledigen. Ich habe heute viel zu tun, darum muss ich heute viel beten. Für einen Problemlöser wie mich, der gerne schnelle Ergebnisse sieht, ist das eine ganz schön krasse Herausforderung. Anzuhalten, Zeit zu nehmen, bei Gott anzukommen, mich mit den wichtigsten Menschen in meinem Leben zusammenzusetzen und ganz offen zu sagen, ich schaffe das nicht allein. Ich brauche euch an meiner Seite gerade. Ich will hier von Daniel lernen. Wenn er sich sogar in seinen existenziellen Nöten, und tatsächlich ging es ihm ja um Kopf und Kragen im wahrsten Sinne des Wortes, auf seinen Gott verlässt, ja, dann würde ich doch mal sagen, kann ich das in meinen Alltagsproblemen auch. Wenn ihr euch eine Sache aus der Predigt heute mitnehmen möchtet, dann wünsche ich mir, dass es dieser Punkt ist, dieses eine Wort, Zeit. Zeit ist das Kostbarste, was wir an Ressource in dieser Welt haben. Sie ist unverfügbar, sie kann nicht erkauft werden. Wir haben keinen Einfluss darauf, wie viel Zeit uns im Endeffekt in unserem Leben geschenkt wird. Aber wir haben Einfluss darauf, wie wir jeden Tag gestalten, welche Prioritäten wir setzen und mit wem wir diese Zeit verbringen. Aber es gibt noch einen zweiten Teil in dieser Geschichte. Der hat auch mit Druck zu tun, aber auf einer anderen Ebene. Er hat mit dem Traum des Königs zu tun. Und dieser Traum weitet unseren Horizont, wie ich finde, und führt uns nochmal auf eine andere Ebene. Eine Ebene des Lebens, die sich unserem Einflussbereich ebenfalls entzieht. Nämlich das, was wir irgendwie in den letzten Monaten und Jahren stark erleben, die Machtverteilung in dieser Welt. Denn die Welt, in der wir leben, ist ganz, ganz offensichtlich unter ziemlich starkem Druck. Wir merken das jeden Tag. Und an vielen Stellen werden unter diesem Druck auch Menschen zerdrückt. Sie können aber nichts dagegen tun, weil sie ausgeliefert sind, den Mächtigen, den Machthabern dieser Welt. Und auch der König gerät unter Druck. Als Daniel diesen Traum von Gott offenbart bekommt, erzählt er ihm diesen Traum. Ich lese euch diesen Text vor, weil ich finde, dass am Ende jemand den Druck rauslässt aus der Geschichte dieser Welt.
Du König hattest eine Vision. Im Mittelpunkt dieser Vision befand sich ein großes Standbild, sagte Daniel zu Nebukadnezar. Es war sehr groß und hatte einen ungewöhnlichen Glanz und seine Erscheinung war furchterregend. Der Kopf des Standbildes war aus feinstem Gold, Brust und Arme aus Silber, der Bauch und die Hüften aus Bronze, die Beine waren aus Eisen, die Füße dagegen bestanden zum einen Teil aus Eisen, zum anderen aus Ton. Während du noch in die Betrachtung versunken warst, löste sich auf übernatürliche Weise ein Stein aus einem Berg. Er schlug gegen die Füße des Standbildes, die ja aus Eisen und Ton bestanden, und zerschmetterte sie. Da wurden auf einen Schlag Eisen, Ton, Bronze, Silber und Gold zertrümmert. Die Stücke wurden vom Wind verweht, so wie im Sommer die Spreu auf der Tenne vom Wind davongetragen wird, und es blieb nichts von der Statue übrig. Der Stein aber, der die Vernichtung des Standbildes verursacht hatte, wurde zu einem großen Berg, der schließlich die ganze Erde ausfüllte. Das war der Traum. Jetzt werden wir dem König erklären, was er bedeutet. Dir, König der Könige, hat der Gott des Himmels Herrschaft, Macht, Stärke und Ruhm geschenkt. Er hat dir Gewalt über die Menschen, die wilden Tiere auf dem Feld und die Vögel am Himmel gegeben. Überall dort, wo Menschen wohnen, du bist der goldene Kopf. Doch nach dir wird ein anderes Reich kommen, und es wird geringer sein als deines. Diesem wird ein drittes Königreich folgen aus Bronze, und dieses wird über die ganze Welt herrschen. Danach kommt ein viertes Reich, so hart wie Eisen. Genauso wie Eisen alles zerschmettert und zertrümmert, wird dieses Reich alle anderen Reiche zertrümmern und zermalmen. Die Füße und Zehen, die du gesehen hast, die teils aus Eisen und teils aus Ton waren, bedeuten, dass dieses Reich geteilt sein wird. Zum einen wird es etwas von der Härte des Eisens haben, deshalb auch die Mischung von Ton und Eisen. Dass aber die Zehen der Füße teils aus Eisen und teils aus Ton waren, weist darauf hin, dass das Reich zwar zu einem Teil stark, zum anderen Teil aber zerbrechlich sein wird. Die Mischung aus Eisen und Ton bedeutet auch darauf hin, dass die Reiche versuchen werden, durch Heirat Bündnisse zu schließen. Diesen wird allerdings kein dauerhafter Erfolg beschieden sein. Sie werden nicht zueinander halten, genauso wie auch Eisen und Ton sich nicht richtig mischen lassen. Aber in den Tagen der Herrschaft dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich errichten, das für alle Ewigkeit Bestand hat. Kein anderes Volk wird je die Gewalt über dieses Reich an sich reißen können. Es wird alle jene Königreiche zerschmettern und vernichten, selbst aber für immer bestehen bleiben, wie du es auch in deinem Traum gesehen hast. Aus dem Berg brach ein Stein, ohne dass ein Mensch etwas damit zu tun gehabt hätte, und zermalmte das Eisen, die Bronze, den Ton, das Silber und das Gold. Ein großer Gott hat dem König gezeigt, was die Zukunft bringen wird. Der Traum sagt die Wahrheit und seine Deutung ist zuverlässig. Da warf sich König Nebukadnezar vor Daniel mit dem Gesicht zu Boden nieder und verneigte sich tief vor ihm. Es stimmt. Dein Gott ist wirklich der Gott über alle Götter und der Herr über alle Könige. Er kann alles, was verborgen ist, ans Licht bringen, denn du konntest mir dieses Geheimnis enthüllen. Nebukadnezar hat hier einen Blick in den Verlauf der Welt bekommen. Und wenn eine Sache darin ziemlich deutlich wird, keines der Reiche dieser Welt, der Königreiche, der Herrschaften, der Diktaturen, der Kaiserreiche und was auch immer, wird die Zeit überdauern. Alles hat ein Ende. Der goldene Kopf war das babylonische Reich, existierte 68 Jahre. Der silberne Oberkörper wird von den meisten als das medopersische Reich gedeutet, das danach 207 Jahre existierte. Der bronzene Bauch und die Hüfte steht für das griechische Reich, es dauerte 163 Jahre. Die eisernen Beine und Füße vermischt mit Ton stehen für das römische Reich. So denkt man, und es dauerte circa, je nach Zeitrechnung, 500 Jahre. Manchmal schaue ich gerade in die Nachrichten und weiß nicht so genau, ob ich lachen oder weinen soll. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Da gibt's auch so viele Filme, spielen sich da ab. Manchmal denke ich so, ist das eine Komödie, die da gerade passiert, oder ist das ein Thriller? Muss ich mich an den Sessel gefesselt fühlen oder darf ich gerade laut loslachen? Da schütteln sich in Singapur plötzlich zwei Staatsmänner die Hände, die sich vor wenigen Wochen noch mit der totalen nuklearen Vernichtung gedroht haben. Soll ich jetzt weinen oder lachen? Da marschiert die Armee Russlands einfach in ein Land, stellt seine Fahne auf einen Teil des Landes und sagt, ihr gehört jetzt zu uns. Da streitet die EU mit 511 Millionen Einwohnern ein Jahr lang über die Verteilung von 120.000 Flüchtlingen, während der Libanon mit 6 Millionen Einwohnern kurzerhand 1,5 Millionen Flüchtlinge aus Syrien, dem Nachbarland, aufnimmt. Lachen oder weinen? Da nimmt der Dieselskandal der Welt die saubere Luft weg und VW zahlt die entstehenden Kosten und Strafgelder einfach mal so aus der Portokasse. 15 Milliarden Dollar. Das ist ungefähr so viel, wie die EU in den letzten 10 Jahren ausgegeben hat für Flüchtlingsarbeit. Soll ich lachen oder weinen? Was ist eigentlich meine Rolle? 3 Dinge macht der Traum deutlich. Und er gibt uns eine Hoffnung für heute. Gott steuert die Geschichte dieser Welt. So durchgeknallt uns manchmal das auch mit diesen Machthabern vorkommt, Gott hat die Welt nicht aus dem Blick verloren. Er ist mittendrin im Handeln dieser Welt. Er sieht weiter, als wir das können. Und er hat einen weiteren Horizont als wir. Er steuert die Geschichte. 2. Die Autorität, die ein Mensch in dieser Welt besitzt, hat den Ursprung in Gott selbst. Jeder Machthaber dieser Welt ist nur deshalb so mächtig, weil er über etwas herrschen kann, das er selbst nicht geschaffen hat, sondern es wurde ihm vor die Füße gelegt. Im Endeffekt ist jeder Machthaber ein Beschenkter durch die Schöpfung Gottes. Und alles kommt von Gott und die Autorität zu herrschen ist von Gott verliehen. Und das ist gut, denn sie kann diesen Menschen auch wieder entzogen werden. Und das 3. Am Ende regiert Gott in dieser Welt. Das ist dieses Bild von diesem großen Berg, der die ganze Welt umspannt. Gott wird das Ende einläuten und er wird gewinnen. Und das hat er in Jesus deutlich bewiesen. Dieser Jesus, der da hinten hängt, der da stirbt, der eigentlich am Tiefpunkt seines Lebens war, er zieht eigentlich mit seinem Tod am Kreuz eine direkte Linie von dem Versagen dieser Welt, von der schwärzesten Stunde seines Lebens hin zu dem hoffnungsvollsten Moment der Geschichte. Nämlich, dass dieser Jesus auferstanden ist und diesen Kreislauf von Macht und Machtmissbrauch und Tod und Zerstörung durchbrochen hat. Gott lässt am Ende der Geschichte, am Ende unserer Geschichte, den Druck raus. Am Ende der Weltgeschichte den Druck raus. Und es braucht dafür keine Superhelden. Es braucht keine mit Superkräften. Ihr braucht keine Superkräfte. Er wünscht sich Menschen, die Zeit mit ihm verbringen. Die Zeit haben für sein Reden. In den schlimmsten Stunden ihres Lebens. Und ich glaube, er wünscht sich Menschen, die nicht weglaufen, sondern die Schmerzen dieser Welt annehmen und ins Gebet bringen und für die Mächtigen in dieser Welt beten. Ich glaube, dass das gerade die Mächtigen und Machthaber unserer Welt brauchen. Gebet. Weil so viel Schlimmes passiert und die brauchen so viel Weisheit. Und ich will eigentlich nicht draufhauen mit Worten, sondern lieber es vor Gott bringen und beten, dass er ihnen Weisheit schenkt. Gott nimmt den Druck raus am Ende der Zeit, am Ende eures Lebens. Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann war es noch nicht das Ende. Jesus wird wiederkommen und diese Welt vollenden. Und ich freue mich darauf. Lasst uns beten, dass Gottes Kraft in dieser Welt heute schon sichtbar wird und Menschen nicht zerdrückt werden durch den Druck dieser Welt. Das bete ich in Jesu Namen. Amen.